Die 12. Folge des PPP in dieser Saison. Und Christoph, ich muss gestehen, das ist eine Folge, auf die freue ich mich ganz besonders. Und ich will dir und euch auch direkt erklären, warum. Weil wir heute 4 Spiele im Angebot haben. Und 2 davon, die waren wirklich der Aufreger des Wochenendes. Und da spreche ich natürlich, ihr könnt es euch wahrscheinlich vorstellen, über Uttler gegen Eupen B, das 4:4, die Remontada auf der Leih. Und auf der anderen Seite dann Büttchenbach gegen Rech, das 0:7. Und eines dieser Ergebnisse, das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Also Spektakel bei Uttler Eupen, das konnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Auch wenn du ja nur 1:0 getippt hattest. Oder 0:1, ich weiß es gar nicht mehr.
0:1.
0:1 für Eupen, ja. Genau. Das Recht in Büttchenbach gewinnt, vor allem mit 0:7, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber ich will nicht zu weit vorgreifen, darüber sprechen wir gleich. Denn die beiden anderen Spiele, die haben wir natürlich auch noch in petto. Das ist einmal das Eifel-Derby Emmels gegen Weiwurz. Und einmal der absolute Knaller, der alle anderen Spiele in den Schatten stellt am Sonntag. Lonzen gegen Hood Fanje.
PPP, der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Ball, direkt vom Platz, direkt ins Studio.
Dass du dich auf die Folge gefreut hast, das habe ich allein schon daran gemerkt, dass du etwas gemacht hast, was du sonst nie machst, Tim. Nämlich mir am Tag noch selber, beziehungsweise dann Übertag, noch für abends Nachrichten schreiben, um mich auf die Themen des Abends vorzubereiten. Das ist sehr, sehr, sehr selten.
Ja, ich wollte dich nicht ins Messer laufen lassen, denn wir haben einige Spiele, bei denen es nicht nur Gesprächsstoff auf dem Platz gab, sondern auch daneben. Und ich möchte euch nicht zu viel verraten, aber ich glaube, das könnte eine durchaus interessante und diskussionsreiche Folge geben, weil ich habe einige Meinungen auch schon in die Spielberichte im Grenzecho niedergeschrieben, beziehungsweise in einem Kommentar. Wenn die Folge raus ist, dann habt ihr den Kommentar vielleicht schon gelesen, der gegenüber die SG Rapid Uttler. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber ich möchte dann auch einfach mal deine Meinung hören und ich glaube, das sind gute Grundlagen zum Diskutieren gleich. Ich würde aber sagen, wir fangen mit einem Spiel an, das wirklich so das Thema war an diesem Wochenende, nämlich Büttchenbach gegen Recht. Ich habe es eben schon gesagt, 0:7 ist das Spiel ausgegangen. Leider haben wir diese Woche keine O-Töne, keine Sprachnachrichten von Robin Kolaris, der vor Ort war, zur Verfügung. Deswegen analysieren wir das Ganze so ein bisschen aus der Ferne. Mhm. Ich meine, wir kennen die Mannschaften ja auch so. Wir wissen ja auch, welche Saison sie spielen, beziehungsweise welche Saisonvorläufe ihnen zuzutrauen sind, welche man da erwarten kann. Ich glaube, dass wir dann doch eine durchaus fundierte Meinung auch geben können. Zum Spielverlauf an sich natürlich nicht, aber wir haben die Statistiken und da sticht natürlich einer ganz besonders heraus, von dem wir es eigentlich nicht mehr erwartet hätten, dass er so dermaßen heraussticht, nämlich Jean-François Trier. Christoph, er hat 4 Tore gemacht. Als Co-Trainer, muss man eigentlich sagen.
Ja, genau, als Co-Trainer. Und ich weiß jetzt nicht, ob es diesen Sonntag der Fall war, aber theoretisch mit einer etwas anderen Rolle auf dem Platz. Denn er war ja früher immer der Stoßstürmer schlechthin, der die Abwehrreihen da richtig beschäftigt hat. Das war auch oft keine Freude, gegen ihn zu spielen, wie man so hören konnte von den verschiedenen Verteidigern der P2. Inzwischen soll er zumindest eine etwas tiefere Rolle auf dem Platz einnehmen, eine etwas kreativere Rolle, weniger laufintensiv, dann eben auch so ein bisschen seinem Alter und auch seiner Erfahrung geschuldet, auch wenn ich nicht weiß, ob das das richtige Wort ist, denn man will halt einfach seine Erfahrung nutzen. Ja, aber in dem Fall hat man seine alten Qualitäten genutzt, nämlich die des Tore-Schießens. Und ja, da hat er das Spiel schon in der ersten Halbzeit ziemlich mitbestimmt.
Ja, der andere, der es bestimmt hat, war Nator Gehlen, kennen wir ja noch aus der Zeit beim KSC Lonzen, da kenne ich ihn vor allem, weil ich dann über Lonzen geschrieben habe. Er hat auch bei Kelmis B schon gespielt, ist mittlerweile bei Recht und hat die ersten beiden Tore direkt schon nach 12 beziehungsweise 18 Minuten geschossen und dann kam eben Jeff Trier in der 5 und 27. Minute, also ganz schnell hintereinander, quasi vom Anstoß weg nach dem 3:0 direkt das 4:0. Mit diesem Stand ging es dann auch in die Pause und nach der Pause direkt dann Simon Michel mit dem 5:0, ne, ich musste gerade nochmal zählen, 5:0. Und dann nochmal Jean-François Trier, weil es eben so schön ist, bis zur 70. Minute nochmal ein Doppelpack. Und 4 Minuten später holte er sich dann auch den verdienten Applaus ab, ist ausgewechselt worden. 4 Tore in 74 Minuten, das ist schon keine schlechte Leistung.
Boah, definitiv.
Das ist so ein noch deutsches Kompliment, so, da kann man nicht meckern.
Ja, genau, da kann man nicht meckern. Also es geht zwar besser, aber es geht auch viel schlechter, weil so ein Thema so. Ja, effektiv. Und für mich steht auch Jean-François Trier auch so ein bisschen mit für die für die Serie an guten Ergebnissen, die Recht jetzt seit ein paar Wochen hat. Denn auch bei ihm war es ein bisschen schwierig am Anfang der Saison. Also ich muss sagen, in den Spielen, wo ich ihn gesehen habe, hat er ja entweder eben auch einfach nicht angefangen oder mich dann auch nicht überzeugt, als er auf dem Feld stand. Ja gut, 4 Tore, die sprechen jetzt ihre eigene Sprache. Und auch insgesamt die Entwicklung von der Olympia Recht, die ja jetzt auf dem 4. Tabellenplatz steht inzwischen. Also ich persönlich hätte das zu Beginn der Saison jetzt nicht vermutet, dass das innerhalb von einigen Spielen bis zum 12. Spieltag dann so gut laufen könnte.
Ja, und ich war ja zu dem Zeitpunkt, wo Büttchenbach gegen Recht spielte, war ich bei Lonzen gegen Hodfanje, da sprechen wir ja bekanntermaßen gleich noch drüber. Und durch unsere WhatsApp-Gruppe und durch den Live-Ticker, in dem ja sehr viele Leute mittlerweile sind, hast du ja an jedem Platz immer so 10, 15 Leute, die dann auf einmal die Nachrichten empfangen. Du hörst immer so ein und dann sagst du, oh, 4-0 recht, oh, 5-0 recht, oh, 6-0 recht. Und das war dann irgendwann auch so das große Thema neben dem Platz in Lonzen. Gerade auch, weil die zweite Halbzeit da nicht so wirklich berauschend war, aber kommen wir später zu. Und da kam natürlich dann auch die Frage auf, wie zur Hölle gewinnt eine Mannschaft 7-0, beziehungsweise wie zur Hölle verliert eine Mannschaft 7-0. Wo wir dann auch irgendwann gesagt haben, ja, ist allerdings auch für den FC Büttchenbach im Moment mit der schlechteste Gegner, auf den du treffen kannst, wenn du eh schon, ich will nicht sagen am Boden bist, aber Tabellenletzter bist, extrem vom Pech verfolgt wirst, das haben wir in der letzten Folge schon angesprochen, Spiele ja teilweise zumindest nicht dominierst, aber dann doch relativ gut spielst, sodass du einen Sieg eigentlich verdient gehabt hättest, ja teilweise auch mit 2-0 führst und am Ende dann doch entweder verlierst oder nur einen Punkt holst. Und dann kommt eben Olympia Recht, die auf einer unfassbaren Welle schweben. Ja, dann geht's halt auch mal eben so in die,
in die Höhe vom Ergebnis her.
Ja.
Das war auch nicht das schönste Deutsch, aber das funktioniert schon so.
Genau.
Das ist nachvollziehbar.
Genau.
Ja, effektiv. Also Büttchenbach sollte die Serie, die sie jetzt im Moment haben, aus 2-2 hohe Niederlage, 2-2 hohe Niederlage vielleicht nicht fortsetzen, weil damit wirst du die Liga dann leider nicht halten.
Nee, effektiv. Aber da ist jetzt der erste große Diskussionspunkt, den ich ansprechen wollte an diesem Wochenende. Denn es ist ja so, wir sind ja immer noch im Fußball und der Regionalfußball, der will sich ja immer möglichst weit entfernen, beziehungsweise ja die Distanz halten zum Profifußball, ne, dass es ein schöneres Geschäft ist, wo noch mehr Nähe zum Publikum gelebt wird, wo du die Vereinstreue deutlicher oder klarer schreibst als im Profifußball. In einer Sache sind sich beide Fußballwelten aber relativ einig und das ist die Schnelllebigkeit, gerade auch was die Trainer angeht. Haben wir auch zum Beispiel beim FC Eupen bei der B-Mannschaft direkt schon am Anfang der Saison gemerkt, nach nur 3 Spieltagen gab es da den Trainerwechsel. Jetzt bin ich jemand, der nicht gerne über Trainerwechsel diskutiert. Auch nicht für die Zeitung, weil ich einfach finde, im Profifußball kannst du es machen. Den meisten da ist es sowieso völlig egal, was du in der Zeitung schreibst. Aber im Amateurbereich habe ich da immer so meine Grenzen, weil ich denke, das sind auch nur Leute, die das hobbymäßig machen. Und wo dann der Nachbar, der Onkel, der Freund, die Freundin, was auch immer, dann lesen, guck mal hier, die zählen den Trainer gerade an, was ist das denn? Rufe ich mal an, da frage ich immer, was gerade nicht funktioniert. Und das nervt die Trainer dann natürlich auch. Ich weiß nicht, wie stehst du dazu?
Ja, es sind halt auch oft dann nochmal ein gutes Stück mehr Vereinsmenschen, als es im Profigeschäft der Fall ist. Mhm. Also da ist ja zum Teil Trainer, hier Edward Still ist da ja ein gutes Beispiel, da sagen sie ja schon, am besten wird er sich einen Wohnwagen besorgen, weil er ja sowieso Monat für Monat sich dann nochmal umorientieren muss. Ja, und das ist im Provinzfußball halt dann doch eine ganz andere Geschichte. Also da kannst du ja dann eben auf der anderen Seite beim selben Spiel an einen Jerome Stark denken, der gefühlt alles bei Recht ist, ob es dann Platzwart ist oder Jugendkoordinator oder was auch immer. Und wenn so eine Leute dann angezählt werden, da tue ich mich dann auch sehr, sehr, sehr schwer mit. Und wir werden ja auch später in der Folge noch auf ein anderes Thema im ähnlichen Bereich zu sprechen kommen. Und genau diese Vereinstreue, die zerstörst du dir dann auch ein Stück weit, wenn du dann eben die Trainer dann à la Wavit dann auch mal rausschmeißt.
Mhm. Deswegen, alles, was jetzt nun folgt, soll nicht dazu dienen, ganz deutlich mal gesagt, Ludek Mar in irgendeiner Weise zu diskreditieren oder für Druck zu sorgen in Büttchenbach unter dem Motto, wenn ihr irgendwas erreichen wollt, dann feuert Ludek Mar. Absolut nicht. Nur ich habe mir meine Gedanken gemacht und habe halt gedacht, das Fußballleben ist halt so schnelllebig und ja, ich meine, kaum eine Mannschaft im Abstiegskampf feuert ihren Trainer nicht. Das muss man ganz einfach so sagen. Mhm. Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt die Frage, die sich Büttchenbach stellen muss. Wie beenden wir diese Saison? Wie gehen wir weiter? Und dann fände ich eigentlich angesichts der Philosophie des Vereines, die ja jetzt seit einem Jahr quasi noch deutlicher in den Vordergrund gerückt ist, fände ich es einen extrem falschen Schritt zu sagen, wir machen mit Ludek Mach das Abenteuer nicht weiter. Wir probieren nicht mit Ludek Mach diese Saison zu beenden, den Klassenerhalt zu schaffen. Das fände ich falsch, weil der Grund, wofür oder warum Steve Packe ja ziemlich genau vor einem Jahr seinen Hut nehmen musste, ist eben die Vereinsidentität bei Büttchenbach, dass sie mehr Jugendspieler in den Vordergrund setzen wollen, dass sie gesagt haben, wir haben eigentlich zu viele Transfers auf dem Platz, beziehungsweise unsere Jugendspieler spielen zu wenige Minuten, haben zu wenig Einsatzzeiten, kommen immer nur in der 70., 80. Minute rein. Das wollen wir ändern und da sehen wir eigentlich Steve Packe dann nicht mehr in der Rolle dafür oder in der Lage, das mitzumachen. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, einen Ludek Mach zu holen, der in Kelmis bewiesen hat, dass er das kann. Dass er gerne mit Jugendspielern arbeitet, die gerne in die erste Mannschaft hochzieht oder dann in Kelmis halt in die B-Mannschaft. Andererseits hast du natürlich jetzt das Risiko in der zweiten Provinzklasse. Einige dieser Spieler haben gerade erst die Erfahrung von einem halben Jahr P3 und wir haben es auch immer wieder gesagt, Büttchenbach hat den Kader eigentlich für die P3 zusammengestellt und ist dann als Tabellenfünfter über die Endrunde aufgestiegen. Eine Sache, mit der man als Tabellenfünfter nicht unbedingt rechnet, zumal Büttchenbach ja generell nicht mehr damit gerechnet hat, überhaupt in die Endrunde reinzukommen. Das war ja eher so eine Art Last-Minute-Sprint, mit dem sie es dann doch noch geschafft haben. Entsprechend wussten sie von Anfang an, dass diese Saison schwierig werden würde, dass sie auf keinen Fall irgendwie um die Endrunde in der P2 spielen werden, sondern es höchstwahrscheinlich von Anfang an gegen den Abstieg gehen wird. Und das sind genau diese Argumente, wo ich jetzt sage, ich hoffe ganz ehrlich, dass sie bis zum Saisonende das Vertrauen in Ludek Mach nicht verlieren. Und wenn es am Ende dann doch der Abstieg ist, dann ist es halt eben so, dann haben sie eine Saison P2 gespielt, können dann in der P3 wieder anfangen, neu aufbauen, werden dort in höchster Wahrscheinlichkeit einige Siege mehr einfahren als in diesem Jahr, werden bestimmt da nicht nur 13., 12., 11. werden. Und dann wiederum hast du dann als Jugendspieler noch eine Saison P2-Erfahrung gesammelt, wo es nicht gut ging, aber so eine Erfahrung musst du auch eben sammeln. Sammelst dann eine Erfahrung in der P3, wo du höchstwahrscheinlich in der Endrundenregion mitspielen wirst. Und sollte es dann wieder zum direkten Wiederaufstieg kommen, dann kann ich mir vorstellen, ist der FCB auf jeden Fall besser gerüstet für die zweite Provinzklasse. So, das war jetzt mein Monolog. Christoph, deine Gedanken dazu bitte.
Mir fällt da vor allem ein Verein ein, der HSV.
Honsfeld, ja.
Im Endeffekt ist das ja so ein bisschen der Weg, den der Honsfelder SV gegangen ist und den er auch gut gegangen ist. Ja gut, jetzt haben sie im Moment eine etwas schwierigere Phase in der P2 zwischen, aber sie sind halt sehr gut in die Saison gestartet, nähren auch immer von den Punkten zu Beginn der Saison, haben jetzt am Wochenende 0-0 gegen Rochereth gespielt, typisches Spiel, was beiden Mannschaften nichts bringt, aber gut, es läuft halt vernünftig, man merkt auch der Mannschaft an, dass das nicht dieser Schritt zu viel ist, dass sie das auf die Reihe kriegen, wobei ich bei Büttchenbach sagen muss, also das Spiel, was ich gesehen habe, gegen Honsfeld, da hatte ich jetzt auch nicht das Gefühl, dass der Schritt zu groß wäre. Aber wenn du die Ergebnisse da der Vorwoche und der Woche danach siehst, da siehst du halt, dass das ein schwieriger Schritt ist, aber auch eine nachvollziehbar schwierige Entwicklung. Die Frage ist halt immer, aus meiner Sicht, hast du irgendwann ein gestörtes Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft? Wenn das der Fall ist, dann muss der Trainer einfach gehen, weil du die Mannschaft nicht rausschmeißen kannst. Das Gefühl habe ich aber nicht bei Büttchenbach und solange das nicht der Fall ist, ganz unabhängig von den Ergebnissen, würde ich den Weg dann auch weitergehen, weil er hat in der letzten Saison bewiesen, dass er der richtige Mann war, weil er eine Mannschaft nach vorne, also nach oben geführt hat, wo ja der Verein selber nicht mit gerechnet hat, dass es damit noch um den Aufstieg gehen kann und wieso dann die Art Trainer innerhalb von einem halben Jahr dann plötzlich der falsche sein sollte, das erschließt sich mir dann nicht.
Genau, und ich möchte auch kurz betonen, dass ich in keinster Weise mit irgendeinem Büttchenbacher darüber gesprochen habe und dadurch dann das Gefühl bekommen habe, oh, da brodelt sich irgendwas zusammen. Das sind einfach nur Beobachtungen aus der Ferne, beziehungsweise Gedanken aus der Ferne. Klar ist natürlich, auch allzu viele solcher Klatschen darfst du dir nicht erlauben. Also wenn du jetzt 0-7 gegen Froschimo war, 0-6 gegen Froschimo, ne, verlierst und jetzt 0-7 gegen Recht, also wenn das jetzt bis zur Winterpause noch 2-3 Mal vorkommt, dann verlierst du auch trotzdem als Trainer jegliche Argumente. Das ist auf jeden Fall ganz klar. Abgesehen davon gebe ich dir vollkommen recht, und Honsfeld ist ein super Beispiel. Als die abgestiegen sind, da gab es ja auch zumindest nach außen hin keine einzige Kritik oder Stimme gegen Pascal Joost, wo du dachtest, oh, ja, dauert jetzt noch 3 Minuten, ich schreibe schon mal die Meldung vor, dann habe ich sie schon mal fertig, weil ich habe das Gefühl, jeden Moment fliegt Pascal Joost raus. So war es ja auf gar keinen Fall. Und im Endeffekt, auf lange Sicht, hat es sich ja dann auch ausgezahlt. Honsfeld hat den Wiederaufstieg sogar als Meister direkt geschafft und wie du sagst, steht im Moment ziemlich gut da. beziehungsweise noch immer ziemlich gut da in der zweiten Provinzklasse. Und deswegen, ja, wie gesagt, hoffe ich eigentlich, dass das Abenteuer Ludek Mach nicht bloß an diesem überraschenden Abenteuer P2 endet oder scheitert.
Also ich muss auch sagen, so von sehr außen betrachtet, ich glaube, bei dem Gespräch wäre halt tatsächlich Robin noch der beste Ansprechpartner, weil er einfach ein gutes Stück näher dran sitzt als wir beide. Aber so wie ich das bisher erlebt habe, stimmt es noch zwischen Mannschaft und Trainer. Auch wenn Ludek schon klar gesagt hat, also der Auftritt gegen Froschimor, das war dann halt auch eine Einstellungssache. Aber gut, das ist halt auch was du einfach der Mannschaft ankreiden kannst. Also ich kenne sie jetzt auch aus eigener Erfahrung. Du kannst am Seitenrand da dich zum Hampelmann machen. Wenn es nicht umgesetzt wird, dann kannst du die besten Ideen der Welt haben. Das ist dann auch effektiv wieder ein Punkt, den du sowohl im Profifußball als dann eben auch im Amateurfußball wiederfindest. Die Mannschaft muss es umsetzen.
Absolut, ganz genau, gebe ich dir recht. Das war wirklich keine Absicht, dieses Wortspiel. Aber ich merke gerade, es war die perfekte Überleitung nochmal ganz kurz rüber zur Olympiarecht. Denn die hat natürlich dann einen weiteren großen Sprung in der Tabelle gemacht und zudem auch noch profitiert von dem Unentschieden zwischen Ferrières und Horry. Das war das große Spiel in der P2 an diesem Wochenende. 1-1 ist das ausgegangen und dementsprechend steht Recht jetzt nur noch 2 Punkte vor den Top 3, vor Horry. Und Weiwerts hat die Tabellenführung wieder übernommen mit 30 Punkten, Ferrières 29, Horry 25, Recht 23. Und Christoph, damit kommen wir zu dem Spiel, das du am Samstag besuchen warst, Emmels gegen Weiwerts, 0-2 ist das ausgegangen für die Schwarz-Gelben. Würde ich jetzt mal sagen, Favoritenrolle ganz klar ausgenutzt. Was sagst du da? Stimmst du mir zu? Sprichst du mir gegen?
Absolut der Favoritenrolle gerecht geworden. Also das muss man so klar und deutlich sagen. Solange das Feld noch richtig gut bespielbar war, hat Weiwerts das Beste daraus gemacht. Das
kann aber auch nicht allzu lang gewesen sein, weil ich war ja zeitgleich in Utla, was ja nicht so weit entfernt ist. Und es goss aus Strömen.
Also es war grauenhaft.
Es goss vor allem aus Strömen, aus Kübeln, würde ich sagen.
War auch nicht angenehm neben dem Platz, muss ich sagen. Also ich hatte mich nicht unter die Tribüne gestellt, sondern schön unter meinem Schirmchen mit dem Papierblock. Das geht aber, mit Schirm geht's tatsächlich. Aber es war ein unterhaltsames Spiel während 25, 30 Minuten, das muss man schon so deutlich sagen. Und Weiwerts hat mich richtig überzeugt. Also so sehr sie gegen Rocherath jetzt nicht unbedingt aufgetreten sind wie eine Mannschaft, die auf Platz 2 der Tabelle, inzwischen dann wieder auf Platz 1 der Tabelle steht, aber am Ende das Ergebnis so eingefahren haben, wie eine Mannschaft, die eben ganz oben steht, haben sie es an diesem Samstagabend komplett richtig gemacht. Das war von Anfang an klar, du musst schnell das Spiel auf deine Seite bringen, denn im späteren Verlauf wird es immer schwieriger, immer schwerer, der Platz wird tiefer, die Spieler rutschen, der Ball wird entweder schnell oder verspringt, weil dann halt auch irgendwann Furchen im Platz entstehen. Ja, und genau das hat sich auch bewahrheitet. Weiwerts macht die 2 Tore in der ersten Halbzeit, in der 13. und laut App 26. Ich habe aber, glaube ich, 21. Minute bei mir selber notiert.
Ich kann dir aus Erfahrung von Utla gegen Eupen sagen, das sind Zeitabstände, die sind noch völlig in Ordnung.
Ah, ja, okay. Na, da reden wir dann ja gleich noch drüber. Ja, und effektiv, dann Julien Wehr in der letzten Woche noch als Joker erfolgreich mit dem Siegtreffer.
Ich schüttelte nur gerade den Kopf, weil in dem Moment gerade die Sportsa-Meldung kam, dass Messi mal wieder Weltfußballer geworden ist.
Ah, ja.
Und De Bruyne Vierter. Aber ich will dich nicht unterbrechen mit unwichtigen Kram.
Alles gut. Ja, von Lionel Messi kommen wir auf einen Weltfußballer, auf Julien Wehr.
Einen, der es mehr verdient gehabt hätte.
Ja, auf jeden Fall. Also zumindest mit den Leistungen in den letzten 2 Wochen. Letzte Woche als Joker überzeugt, dann diese Woche von Beginn an hat das dann eben auch direkt bezahlt. Sagst du nicht, wa?
Sein Vertrauen zurückgezahlt.
Zurückgezahlt,
sagen wir mal so.
Das ist es, genau. Das Vertrauen zurückgezahlt mit dem 1-0 in der 13. Minute. Und das 2-0 hat der aus Sicht von Steve Facke beste Spieler auf dem Platz, und da würde ich ihm auch nicht widersprechen, Ivan Benker erzielt in der 21. oder 26. Minute, das kannst du dir jetzt aussuchen.
Irgendwas mit einer 2 davor.
Ganz genau. Und das waren 2 ähnliche Situationen. Beide Male geht es dann, einmal von der linken, da bin ich mir nicht mehr sicher, aber auf jeden Fall in den Strafraum, da gibt es dann den Abschluss und da ist dann eben auch der Emmelser Schlussmann Montanino ohne Chancen, da konnte er dann auch tatsächlich nichts machen. Und in beiden Malen hat es Weiwerts tatsächlich geschafft, beziehungsweise vor allem in den Szenen rundherum, trotzdem noch irgendwo Tiefe zu schaffen, obwohl Emmels relativ tief gewartet hatte. Relativ tief. Schöner Satz. Sehr schön. Genau, ja, aber Weiwatz machte das gut, hätte auch mehr Tore schießen können. Schießt die Tore aber interessanterweise genau in der Phase, wo sich Emmels so ein bisschen befreien konnte. Also die ersten 10 Minuten gingen komplett an Weiwatz. Und dann hattest du eine Doppelchance für Ismail Aksu, der normalerweise bei 2 Chancen eine reinsetzt, aber im Moment eben nicht. Ja, und kurz danach fällt das 0-1, dann das 0-2. Und dann muss man ehrlich sein, zur Pause war das Spiel schon so gut wie gegessen.
Also da kam auch von Emmels dann nach der Pause auch nicht mehr wirklich viel?
Und doch, also vom Einsatz her können sie sich nicht viel vorwerfen, aber das Problem war halt einfach, dass das Geläuf irgendwann so schwierig zu bespielen war, ja, dass du dich dann so sehr bemühen kannst, wie du willst, dann kommt da halt nicht mehr viel rum. Und ich muss auch sagen, dass die Spielanlage insgesamt war mir dann doch ein Stück zu uninspiriert, was unter anderem daran lag, dass Rashid Fassi zum Spiel nicht erschienen ist.
Aus Gründen.
Aus Gründen, effektiv. Also Thierry Bury konnte es mir auch selber nicht sagen. Er hat noch am Vortag mit ihm telefoniert, war krank gewesen die ganze Woche und hat am Samstag dann aber nichts mehr von sich hören lassen. Mhm. Ist nicht aufgetaucht, im Gegensatz zu seinem Bruder Salim Fassi, der auch die besten Chancen dann in der zweiten Halbzeit hat. Also das ist auch mal wieder das Übliche, wenn er von denen einen reinsetzt, dann kann es natürlich nochmal eng werden und dann hätte sich Weiwatz auch wahrscheinlich ziemlich in den Hintern gebissen, dass sie einfach ihre Chancen nicht genutzt haben, sowohl in der ersten als auch in der zweiten Halbzeit, ist dann aber nicht passiert und dementsprechend dann ein verdienter 2-0-Sieg für Weiwatz und für Emmels eine Fortsetzung der schlechten Ergebnisse, seitdem 0-1 gegen Recht, seitdem es für Recht richtig gut läuft. Ja, und da waren die Emmelser Stürmer schon uninspiriert, ja, und inzwischen läuft es dann eben gar nicht mehr vor dem Tor.
Ja, sie sind jetzt seit 270 Minuten oder anders gesagt seit 3 Spielen ohne ein einziges Tor. Und wie du gesagt hast, diese Kreuzungen, diese Wege, die trennten sich halt effektiv im Gemeindederby Emmelsrecht oder Recht Emmels, wo war es?
Nee, Emmelsrecht.
Emmelsrecht, genau. Seitdem geht es bei Emmels ganz steil bergab und seitdem geht es bei Recht ganz steil bergauf. Da gab es nur noch eine Niederlage gegen Horry, die jetzt quasi verhindert, dass Recht jetzt schon
wird
in den
Top
3 steht.
Das Horry oder Horis ausgesprochen?
Keine Ahnung.
Okay, weil ich hatte Horis, immer Horry. Im Kopf Horris, aber ich
das
weiß
das kann
nicht
durchaus sicher sein. Ich denke, ihr wisst alle, welche Mannschaft ich meine, dass ich da jetzt gerade
nicht. Ich wollte nur nachfragen, weil ich mir nicht sicher war.
Ich meine nicht Amel damit.
Ja, so. Dabei von Farben her passt es doch.
Das ist allerdings richtig. Aber es ist natürlich schon bemerkenswert, dass gerade dieses Derby dann der Ausgang dafür ist, dass beide Mannschaften seitdem einen komplett gegenteiligen Saisonverlauf mitnehmen.
Ja, und vor allem auch einen gegenteiligen Saisonverlauf zu diesem Spiel, weil Recht in dem Spiel nicht gut war.
Ach ja,
und
richtig.
Und Emmels war richtig gut und Emmels hat seine Chancen nicht genutzt und Recht die eine Chance, die sie hatten. Das war auch noch ein sehenswerter Treffer. Das habe ich nur aus dem Augenwinkel gesehen, weil ich weiß nicht mehr, wonach ich geguckt habe, aber es war auf jeden Fall ein sehenswerter Treffer.
Ja, und nur nicht für dich sehenswert.
Ne? Ja, gut. Und seitdem läuft es für Recht und für Emmels gar nicht. Also einen richtigen Knick bekommen. Und da gebe ich auch Thierry Bury recht. Er hat eine sehr technische Mannschaft. Ja, aber wir gehen in den Herbst langsam auf den Winter zu. Und da sind technische Mannschaften gerade in der P2C nicht bevorteilt.
Aber ganz ehrlich, das habe ich auch in deinem Spielbericht gelesen. Und da habe ich mir auch schon die Frage gestellt, das weißt du doch. Also Emmels hat seinen Platz nicht gerade in die Eifel verbaut und wird jetzt davon überrascht, sondern Emmels ist halt schon immer in der Eifel und weiß, dass es irgendwann auf den Winter zugeht, wo du irgendwann mit Technik nicht mehr viel machen kannst, sondern halt auch kämpfen musst.
Ja, ich habe auch das Gefühl, dass da ein bisschen Trainer- und Kaderplanung aneinander vorbeigeschehen sind, aber ich kann es nicht beurteilen, ich war nicht dabei. Es ist halt nur einfach tatsächlich so, dass eine Mannschaft ist, die, wenn der Platz gut bespielbar ist, wunderschönen Fußball zeigen kann. Wie gesagt, gegen Recht, die waren top, richtig gute Ideen nach vorne, kurze Ballbesitzphasen, aber immer gefährlich. Davon habe ich nichts mehr gesehen. Mhm. Und das hat dann auch nicht nur mit dem Feld zu tun, sondern auch einfach mit dem mangelnden Selbstbewusstsein in der Mannschaft und den mangelnden Optionen, weil der andere Faktor bei Emmels ist ganz einfach, dass der Kader so ultra klein ist und sobald du dann 2, 3 Verletzte hast und irgendwer aus unerklärlichen Gründen nicht auftaucht, wird es problematisch.
Jetzt hat Weiwatz dann durch diesen Derby-Sieg die Tabellenführung erst vorübergehend übernommen und dann definitiv, weil Ferrer eben nur mit einem Unentschieden nachlegen konnte und nicht mit einem Sieg. Und jetzt steht Weiwatz nach 12 Spieltagen von 30 auf Rang 1. Also ich glaube, ich kann durchaus behaupten, dass so gut wie jeder Weiwatz zumindest in die Endrunde getippt hat. Würdest du denn auch sagen, sie sind dein Meister?
Also für mich schon, muss ich sagen. Jetzt muss man dazu aussagen, dass ich Ferriere einfach nicht gesehen habe, diese Saison. Dementsprechend schwer zu beurteilen. Ich sage auch diese Saison, ich habe diesen Verein noch nie gesehen.
Den hat wohl diese Saison generell noch keiner hier rumgesehen, glaube ich. Vielleicht ja. Mal den Pokal, aber sonst.
Ja, oder in Freundschaftsspielen. Jerome ja. Stark hatte mir das erzählt. Aber auf jeden Fall von dem, was Weiwatz mir präsentiert hat jetzt in den letzten 2 Wochen, sowohl in einem Spiel gegen Rocherath, wo es schwierig war, wo es mehr auf den Kampf ankam, als auch im Spiel gegen Emmels, wo beide Faktoren mit drin waren. Schnell spielerisch Lösungen finden, Tore schießen und danach dann eben auch den Kampf annehmen in der zweiten Halbzeit, den das Geläuf halt eben so mit sich bringt. Und dieses Gesamtpaket plus die guten Optionen, die Weiwatz von der Bank hat, weil da musst du dir schon vorstellen, wenn du einen Ilan Hanf und einen Miguel Ordonez einwechseln kannst, das ist schon eine Luxussituation.
Mhm. Hast du auch gerade in Bezug auf Miguel Ordonez den richtigen Riecher bewiesen. Mhm. Kleiner Insider. jetzt hast du natürlich dann dieses Zusammentreffen von Ferrière und Weiwatz gehabt, vor drei Wochen. Mit 4:0 hat da Ferrière gewonnen und das kann dann am Ende natürlich den Ausschlag geben, wenn es darum geht, wer von den beiden Meister wird. Jetzt gibt es natürlich noch ein Rückspiel, aber ich würde behaupten, beide Mannschaften werden nicht mehr allzu viele Punkte liegen lassen in dieser Saison, und wenn Weiwatz dann auch das Rückspiel gegen Ferrière verlieren sollte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass Ferrière dann in der ersten Saison der zweiten Provinzklasse C auch direkt mal die Krone einfährt.
Das könnte natürlich sein, aber ich glaube schon, dass noch ein paar Punkte hier und da flöten gehen werden. Das ist einfach so, also ich denke, dass die P2 ziemlich ausgeglichen ist trotzdem. Das siehst du, finde ich, das beste Beispiel dafür ist Froschimo, die gefühlt diese Saison gegen jeden schon mal gut oder schlecht gespielt haben. Also das ist ja unfassbar, wie unkonstant die in ihren Leistungen sind. Dementsprechend glaube ich schon, dass da noch hier und da Punkte flöten gehen werden, auch wenn bisher beide Vereine halt mit 10 bzw. 9 Siegen aus 12 Spielen schon ziemlich gut dastehen. Aber ich bin auch gespannt, was recht gegen die 3 Vereine, weil Horis würde ich da jetzt auch nicht komplett rauszählen, machen wird. Und wer dann am Ende halt mit dem Endrundenticket zufrieden sein muss. Aber ich muss echt sagen, also Weiwatz, das hat schon Hand und Fuß, was sie machen. Wie gesagt, also es war auch der absolut richtige Spielplan. Du musstest schnell Tore schießen, haben sie gemacht. Perfekt.
Mhm. Perfekter Spielplan und schnelle Tore, das trifft auch zumindest halb auf mein Derby vom Samstagabend zu, beziehungsweise Odler-Olpen. Ob das ein Derby ist, naja, nennen wir es mal Nord-Süd-Vergleich, so nenne ich es ja gerne in der Zeitung. Und da würde ich mich gerne fragen, oder dich gerne fragen, Christoph, was hast du denn gedacht, als dein Handy die ganze Zeit bimmelte und dann stand es 1-0 Odler, 2-0 Odler, 3-0, 4-0. Da hast du doch bestimmt gedacht, oh, Olpen B kommt aber ganz schlimm unter die Räder. Und dann gab es ja dann 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. Auf welchem Moment hast du denn gedacht, jetzt wäre ich doch gerne in Odler?
Tatsächlich gar nicht.
Okay.
Also ich muss sagen, es war ein sehr interessantes Spiel bei mir, also auch wenn jetzt nicht unbedingt so viele Tore gefallen sind. Aber es war auf jeden Fall besser als in der Vorwoche Weiwatz gegen Rocherath, wo ich mir dann teilweise die Frage stellte, was schreibst du jetzt hier groß drüber? Das hatte ich zumindest nicht. Auch wenn ich dich so ein bisschen beneidet habe, weil ein Spiel mit 8 Toren, das hat schon Seltenheitswert. Und vor allem ist es halt echt eine gute Geschichte zu erzählen, vor allem aus neutraler Sicht dann eben. Ich war aber ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Also unser Fotograf Samir Salauf, der kam dann bei mir am Platz an, da stand es dann gerade schon 4-2, er war komplett überrascht, weil er das gar nicht hatte kommen sehen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass auch vor Ort nicht so viele Leute das hatten kommen sehen, oder?
Nein, gar nicht. Ich glaube, das hat nur einer kommen sehen, beziehungsweise ein bisschen geahnt, und der heißt Manuel Mutsch, der ist Trainer von Rapid Odler. Kommen wir aber gleich zu. Ja, Samir hatte die erste Halbzeit dann in Odler die Fotos gemacht, ist dann in der Pause nach Emmels gefahren und ich schrieb ihm dann auch irgendwann so, ja, hör mal, steht 4-4. Und er schrieb dann nur zurück, Remontada, und lieferte mir damit auch den perfekten Titel. Ich wäre nicht drauf gekommen, aber ich dachte, das Wort muss auf jeden Fall in den Titel rein. In dem Sinne, Samir, danke dafür. Aber ja, das war auf jeden Fall eines der Spiele, an das ich mich, glaube ich, noch sehr lange erinnern werde. Es gibt ja einfach so Nachmittage, die bleiben in Erinnerung, weil dann halt, ja, sei es personelle Geschichten auf dem Platz einfach passieren, wenn ein Ex-Trainer gegen seinen Ex-Club gewinnt oder sowas, oder wenn Zwillinge gegeneinander spielen, hatten wir letztes Jahr dann mit den Dederichs-Zwillingen. Aber hier gab es nicht diese personellen Geschichten, sondern einfach diesen Spielstand, was einfach aberwitzig war. Und da gibt es eigentlich nur eine Erklärung für, und die heißt Uttler. Also du musst einfach Spiele von Uttler schauen und du weißt ganz genau, hier fallen Tore. Und dementsprechend verstand ich auch deinen 1-0-Tipp nicht.
Ja, gut. Da kann ich auch nichts mehr zu sagen. Das ist genauso sinnfrei wie auf Gegentore bei Rachen zu tippen, wobei es diese Woche ja gestimmt hätte.
Ja, eins, aber keine vier.
Ja, gut. Jetzt musst du mich ja auch wieder ins Loch drücken quasi. Aber gut, was willst du machen?
Aber ich muss ja gestehen, ich hatte es zur Pause ganz gut, weil ich habe 4-0 für Uttler getippt und so stand es ja dann auch in der Halbzeit. Wobei ich dann gedacht habe, alle Olpner, hört jetzt mal kurz weg. Ich habe wirklich gedacht, das wird noch richtig böse ausgehen für Olpen. Ich hätte niemals damit gerechnet, dass sich Olpen von diesem Schock vor der Pause noch erholen wird, denn es ist halt einfach ein großer Schock gewesen, um es mal von vorne aufzurollen, dieses Spiel und diese erste Halbzeit. Uttler geht eigentlich perfekt in die Partie rein, kriegt ganz früh einen Elfmeter, den Jonathan Michaeli zum 1-0 nach 5 Minuten verwandelt, Elfmeter rausgeholt von Gino Kumo, den Namen werden wir jetzt noch öfter hören, aber von da an war Olpen eigentlich besser in der Partie. Hatte die Kontrolle, Uttler hat im Prinzip gar nicht mehr so richtig stattgefunden, hatte noch eine große Chance von Samuel Peter, sein Kopfball, den Olpen von der Linie kratzt, das war relativ schnell nach diesem Elfmeter. Von da an war bei Uttler aber irgendwie der Stecker gezogen und Olpen hat die Kontrolle an sich gerissen, wobei ich dann da sagen muss, dass Olpen auch nicht wirklich gefährlich war. Es gab eine Szene, wo der Ball bis in den 5-Meter-Raum kam und dann aber geklärt wurde, aber da stand halt auch kein Olpener. Deswegen hast du nie das Gefühl, bei Olpen ist wirklich hauchdünn vom Ausgleich entfernt, obwohl sie die Kontrolle hatten, aber irgendwie fehlten vorne die Ideen, irgendwie hat Olpen es nicht wirklich geschafft, zum Beispiel einen Pascal Nsusi dann vorne so einzubinden, dass er dann eben mal diese Überlegenheit auch in Tore ausmünzen konnte. Trotzdem war Olpen auf jeden Fall besser in der Partie, ich wiederhole mich, aber Uttler hatte halt einen Gino Kumo und wenn der seine Muskeln spielen lässt, das habe ich jetzt nicht zum ersten Mal in dieser Saison gesehen, dann werden einige Gegner in dieser Liga blass aussehen und das war bei Olpen dann auch der Fall. Da hat Gino mal während 4 Minuten ein bisschen den Gang angezogen, hat Olpen für seine Ballverluste in Offensive bzw. in der Defensive eiskalt bestraft. Einmal mit einem schönen Lupferpass auf Sebastian Schmitz und einmal mit 2 eigenen Toren, wo er dann vor Theo Kormann im Olpener Tor eiskalt blieb und teilweise lupfte. Und da geht ein schöner Gruß raus an Zoran Horvath. Ich habe keine Ahnung, ob er diesen Podcast hört. Vielleicht schicken ihm die Leute von Uttler das ja. Aber er hat damals Gino Kumo verboten zu lupfen, weil er das scheinbar zu oft tat und damit aber nicht viel Erfolg hatte oder gar keinen Erfolg. Also Gino durfte einfach nicht lupfen. Mittlerweile ist Zoran Horvath ja nicht mehr Trainer, sondern Manuel Mutschen. Er scheint dieses Verbot aufgehoben zu haben. Auf jeden Fall kann Gino jetzt auch lupfen, hat das gezeigt. Und dann stand es ab der 34. bis zur 38. Minute auf einmal 4-0 für Uttler.
Was hier ja in der Ligne du Temps in der App ganz anders aussieht.
Deswegen sage ich ja, vertraue nicht auf die App, da steht also, so dermaßen viel falsch.
Das ist aber auch schön, 5, 15, 25, 35, also für jeden, der schöne Zahlen rein mag, ist das natürlich ein wunderbares Bild.
Ja, finde ich auch, nämlich in der zweiten Halbzeit 4-1 in der 50., 4-2 in der 60., 4-3 in der 70. Und ich wundere mich eigentlich, dass er nicht geschrieben hat, 4-4 in der 80., weil davon stimmt wirklich auch wieder gar nichts. Und vor allem das 4-4 in der 82. finde ich sehr interessant, weil er hat danach abgepfiffen. Das heißt, nach seiner Logik war das Spiel in der 82. Minute aus.
Ja, vor allem die gelb-rote Karte, war die nach dem 4-4?
Stimmt, das steht da auch noch. Genau, also in der App steht, dass Pascal Nsusi das 4-4 in der 82. gemacht hat. Direkt nach Wiederanpfiff, wo Uttler im Ballbesitz war, gab es den Spielabpfiff. Aber 4 Minuten später noch eine gelb-rote Karte für Matthias Saale. Das macht ja wirklich überhaupt keinen Sinn.
Ja, interessant, interessant. Aber noch interessanter war auf jeden Fall das Spiel.
Ja, absolut. Vor allem auch die zweite Halbzeit, wo ich ja wirklich nicht mehr gedacht hatte, dass Olpen sich von diesem Trippelschock vor der Pause noch erholen würde. Aber sie haben es getan und bei Uttler schlich sich dieser Elfenborn-Effekt ein. Und ich möchte nicht altklug klingen, aber ich habe es nach dem 4-1 schon herbeigeschworen. Da könnt ihr David Meyer fragen, der stand nämlich neben mir, der war ja verletzt und hat dieses Spiel verpasst, der alte PPP-Gast. Mhm. Und nach dem 4-1 wurde er auch schon nervös, er hat das auch schon so ein bisschen gespürt, dass sich da was anbahnt. Und ich habe zu ihm gesagt, David, gegen Elsenborn am zweiten Spieltag standet ihr 5-0 vorne, am Ende wurde es ein 5-3, wo ihr auch noch gezittert habt. Ich habe so ein bisschen im Gefühl, dass das jetzt was wird. Und ja, es wurde sogar noch schlimmer als eigentlich beim dritten Spieltag, denn damals hat Utlau noch 5-3 gewonnen. Diesmal haben sie die Führung komplett aus der Hand gegeben, weil nach Liam Weinbergs 4-1 Olpen einfach mega viel Oberwasser gehabt hat und diese Hoffnung auch immer weiter kam, vor allem dann als Cedric Vronen das 4-2 machte und Pascal Nsusi das 4-3. Auch diese drei Tore, wie die drei Tore von Utlau in der ersten Halbzeit, in ganz kurzer Reihenfolge, ich glaube innerhalb von 7-8 Minuten. Und dann laut Schiedsrichter in der 82., laut mir, der die Zeit gestoppt hat, in der 90. Minute, machte Pascal Nsusi dann tatsächlich noch das 4-4, wo er dann den Torwart der SG Rapid Utlau Joey Felten umkreist und den Ball dann einnetzt. Und das ist eine Szene, die werde ich, glaube ich, lange nicht vergessen. Auf beiden Seiten so dermaßen unterschiedliche Gefühlswelten. Das ist, als wenn die eine Mannschaft gerade Meister geworden wäre und die andere gerade abgestiegen wäre. Das war schon heftig vorbei. Vor allem, weil die Vorgeschichte zu diesem 4-4 auch noch sehr bemerkenswert war. Weil zwischen dem 4-3 und dem 4-4 gab es noch zwei gelb-rote Karten. Einmal für Matthias Salet, weil er ohnehin schon eine gelbe Karte wegen eines Foulspiels gesehen hatte. Und dann die zweite gelbe Karte bekommen hat, weil er eine Kette trug. Und das darf sie ja während des Spiels nicht. Und dann musste er vom Platz. Mann. Ja, deswegen Utlau personell am Ende auch noch in Unterzahl. Und Olpen hat seinen Trainer verloren, weil Seko Bibulczka dermaßen ausgeflippt ist. Der war schon in der ersten Halbzeit durch diesen, wie ich es eben gesagt habe, Trippelschock schon sehr emotional. Hat da auch schon fuchsteufelswild an der Trainerbank gestanden, was ich ihm dann auch nicht verübeln kann, weil du bist eigentlich gut im Spiel, kassierst dann innerhalb von 4 Minuten 3 Tore, die du noch durch individuelle Fehler selber verschuldest. Mhm. Also da ist dann nicht mal, das war noch nicht mal so, dass der Gegner in dem Moment komplett übermächtig war, sondern du hast die 3 Tore eigentlich dem Gegner geschenkt. Da war er auch schon sehr frustriert und sehr laut. Und in der zweiten Halbzeit war es dann eigentlich eine sehr witzige Szene, zumindest von meiner Seite aus, weil der Grund für seine emotionale Explosion war eine aus seiner Sicht ausgebliebene rote Karte gegen einen Spieler der SG Rapid Utlau. Ich habe nicht mehr im Kopf, wer es war. Von der Position her müsste es eigentlich Gian Henkes gewesen sein. Ich möchte es aber eigentlich nicht beschwören. Auf jeden Fall war er dann im Zweikampf, im Laufduell mit Yves Fabian. Und Yves Fabian ist zu Fall gekommen, relativ nahe der Eckfahne. Und für Seko Bibulczka war das auf jeden Fall ein Foul und dementsprechend auch eine rote Karte, mindestens eine gelbe Karte, gab es dann allerdings nicht. Und das hat ihn dermaßen auf die Palme gebracht, dass der Schiedsrichter ihm dann die gelb-rote Karte gezeigt hat. Nachher habe ich mit Yves Fabian gesprochen, er sagte ganz klar, das war eine Schwalbe. Mhm. Das war die große Ironie dieses Abends, beziehungsweise dieser Szene. Und das war dann auch Grund für das relativ lustige Bild, das am Seitenrand, auf der Zuschauerseite quasi, sowohl ein Olpener als auch ein Spieler der SG Rapid Utlau dermaßen mit hochrotem Kopf und explosionsartig da standen, beide total sauer auf den Schiedsrichter waren, nur der eine dann am Ende noch mega in Jubel ausartete und der andere doppelt frustriert war, weil seine Mannschaft diesen 4-0 Vorsprung noch aus der Hand gegeben hat. Es war auf jeden Fall ein Abend, den ich nicht so schnell vergessen werde.
Ja, man merkt es auf jeden Fall. Und auch hier.
Es gibt einfach so viel zu sprechen über dieses Spiel.
Ja, genau. Und auch hier hast du quasi ein Thema mitgebracht.
Ja, genau. Ich komme mir vor wie in so einer Talkshow. Das ist korrekt. Und zwar habe ich nachher noch mit Manuel Mutsch gesprochen und nachher heißt, glaube ich, locker eine Stunde nach Spielende, weil ich habe Manuel die Zeit gegeben, ein bisschen runterzukommen, ein bisschen abzukühlen, weil wie der die Kabine auseinandergenommen hat nach dem Schlusspfiff, das habe ich eigentlich selten, ich würde sogar sagen noch nie erlebt. Der hat die Mannschaft dermaßen angebrüllt, möchte ich sagen, dass ich eigentlich schon erwartet hätte, du würdest mir aus Emmels schreiben, ich höre hier irgendwen brüllen, wer ist das? Also es war so dermaßen laut und vorne vor der Kabine waren alle Mucksmäuschen still, weil das doch sehr respekteinflößend war. Und dann habe ich ihm ein bisschen Zeit gegeben, ich musste ja dann noch die Meldung machen, auch zu deinem Spiel und so weiter. Und danach haben wir uns noch relativ lange unterhalten und dann kam unter anderem von ihm auch das Thema der Mentalität seiner Mannschaft auf, dass einige Spieler ja in den letzten Spielen einfach nicht das gezeigt haben, was sie zeigen sollten, von denen er dann enttäuscht war, ob dieser Mentalitäts- und Einstellungsfrage. Und das ist eine Sache, die habe ich dann auch ins Grenzecho geschrieben. Das ist dieser Kommentar, den ich eben schon angekündigt habe, der im Grenzecho steht und zu dem ich einfach mal deine Meinung hören möchte. Denn ich habe dann quasi mich mit der Philosophie des Vereins auseinandergesetzt, die ja besagt, dass sie nur mit eigenen Spielern beziehungsweise mit Spielern aus der Region agieren, mit gar keinem Transfer. Und wo ich dann vielleicht denke, ja, das ist natürlich löblich, so sollte es eigentlich jeder Verein machen, das ist eine super Einstellung. Auf der anderen Seite eben mit dem Risiko verbunden, dass manche Spieler wissen, ich kann mir sehr viel erlauben, weil ich eben, selbst wenn ich ein paar Nichtleistungen in Folge zeige, keinen Transferspieler vor die Nase gesetzt bekomme, der individuell besser ist, der die Mannschaft besser macht mit seiner Erfahrung, weil er irgendwann mal P2 oder P1 gespielt hat und wo der Trainer jetzt sagt, so, du hast deine Leistung nicht gebracht, jetzt kommt mal eben der eine, der die Leistung dann bringen wird. Wie siehst du das? Vor allem auch als Trainer, der du ja bist. Vielleicht kannst du dann auch sagen, wie du als Trainer dann entscheiden würdest.
Für mich hat das mehrere Aspekte. Also das Motivationsproblem, das hast du auch zum Teil bei Transferspielern. Die wissen, dass sie viel besser sind als die Spieler, die dann eben aus der eigenen Jugend kommen und dementsprechend dann vielleicht den Schritt weniger gehen. Das haben wir ja auch in der Vergangenheit verschiedentlich gesehen, dass das immer mal wieder zum Problem wird. Und dann würde ich auf... Also ich will jetzt nicht zu theoretisch werden, aber es gibt ja extrinsische und intrinsische Motivation, also Motivation, die von außen an dich herangetragen wird, beispielsweise Druck, weil jemand anders dann eben nachrückt. Das kann ja auch theoretisch ein anderer Jugendspieler aus der Region sein, das ist ja theoretisch auch noch möglich. Oder dann beispielsweise Geld kann ein externer Faktor sein, ja, und intrinsische Motivation, also deine eigene Motivation, die von dir selber kommt, das ist Anspruchshaltung, vielleicht dann eben auch die Identität, diese Identifizierung, die du hast mit dem Verein, und die würde ich dann probieren anzusprechen, weil bei uns ist das ja nochmal extremer, weil unsere Spielerinnen werden ja gar nicht bezahlt, die bezahlen sogar, um spielen zu können, weil sie haben Mitgliedsbeitrag etc. Wir haben einen super engen Kader, das heißt, du kannst gar keinen Druck von außen herbeibringen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, die du hast, ist eben auf diese eigenen Werte, auf diese eigene Motivation zurückzugreifen, und das würde ich dann da auch nicht anders machen. Ob das dann funktioniert, ist immer eine ganz andere Frage.
Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Also gerade diese intrinsischen, habe ich
genau,
richtig gesagt?
Genau, intrinsische Motivation.
Ja, kannte ich jetzt zum Beispiel noch nicht. Auf jeden Fall sehr interessant. Klar ist natürlich, Manuel Mutsch muss diese Störgeräusche, die es ja scheinbar dann gibt bei Rapid Uttler, auf jeden Fall schnellstens beheben, denn in 2 Wochen steht das große Derby an, das Saisonhighlight für Uttler, nämlich Auswärtsspiel in St. Vith. Das Saisonhighlight ist ja im Prinzip dann erst in der Rückrunde das Heimspiel gegen St. Vith, aber trotzdem eines der großen Spiele in dieser Saison. Und da kannst du es dir natürlich dann nicht leisten, wenn du in der Mannschaft, ich habe es im Kommentar verschiedene Lager genannt, wenn du die in der Mannschaft hast. Jetzt gehe ich aber davon aus oder traue Manuel Mutsch auf jeden Fall zu, dass er das lösen wird. Ansprechen wird das auf jeden Fall. Er ist ein Mann der klaren Kommunikation. Er ist keiner, der jetzt irgendwie damit nach Hause geht und das dann... Und ja, erwartet, dass sich das von selber löst. Gerade auch, wenn ich dann gehört habe, wie er nach dem Spiel in seiner Kabine ausgerastet ist, dann würde ich schon glauben, dass die nächsten Trainings vielleicht auch nicht so gemütlich sein werden. Aber das muss ja auch nicht unbedingt negativ sein. Also gerade wenn Uttler dann kommende Woche und vor allem dann in 2 Wochen gegen St. Vith eine Reaktion zeigt, dann ist Manuel Mutsch auch der Erste, der sich dann schützend vor seine Mannschaft stellt.
Ich denke auch nicht, dass die Motivation gegen St. Vith das Problem sein wird.
Das, davon gehe ich tatsächlich auch aus, ja.
Die Motivation kann man dem FC dann in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall nicht absprechen, wenn sie da noch auf ein 4-4 zurückkommen. Aber das klingt auch, also wir reden gleich auch auf jeden Fall noch vom FC, aber das klingt auch so, als ob der Rasen gut gehalten hätte, wenn du in der zweiten Halbzeit noch 4 Tore schießen kannst.
Ja, vor allem, weil die auch jetzt teilweise... gerade wenn ich an die beiden Tore von Pascal und Susi denke, ziemlich schön rausgespielt waren, beziehungsweise auch schön vollendet waren. Das erste von Liam Weinberg, das war so ein Klein-Klein im Strafraum, wo Liam dann einfach an der richtigen Stelle stand und den Ball dann irgendwie reingedroschen hat. Und das 4-2 war ein Freistoß des eingewechselten Cedric Vronen. Aber natürlich, um dann auf die Motivation des FC zu sprechen zu kommen, ich habe dann gerade auch unter dem Eindruck der Wutrede von Manuel Mutsch dann nachher auch mit den Olpnern gesprochen und gefragt, wie Sekubi Bulcsga seinerseits das denn in der Halbzeit gehandelt hat, wie er seine Mannschaft dann wachgerüttelt hat, weil nach außen habe ich zumindest nichts gehört, was darauf schließen ließ, dass Seko genauso rumgebrüllt hätte. Und effektiv hat sowohl er als auch sein Kapitän Andreas Klinkenberg gesagt, dass Seko ganz ruhig geblieben ist. Und Seko hat mir auch erklärt, was soll ich denn machen? Soll ich die anbrüllen? Sie wissen selber, was sie falsch gemacht haben. Es war ja keine Mentalitätsfrage, kein Mentalitätsdefizit, sondern einfach 4 individuelle Fehler, wenn du den Elfmeter dann noch mit einbeziehst. Da kann ich die Spieler dann persönlich auch nicht zur Sau machen. Das wissen sie selber, was sie da verbockt haben. Entsprechend ist er ganz ruhig geblieben und das war dann für Olpen dann zumindest die sichere und die gute Methode. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Olpen in seiner Situation, ohne diese Moral jetzt da schlecht reden zu wollen, eigentlich einen Sieg gebraucht hätte. Das ist ganz klar. Olpen steht weiterhin auf dem getrippelten, nenne ich es mal. Ja, geteilten ist es ja nicht. Ein gedrittelter, vorletzter Platz, wenn ich es mal so sagen soll. Denn Hombuch hat verloren gegen Hoffrey in letzter Sekunde mit 0-1. Auf Lonzen gegen Hautfagne ebenfalls 0-1. Kommen wir gleich zu sprechen. Dementsprechend stehen Lonzen, Eupen B und Hombuch B jetzt mit 8 Punkten auf den Rängen 13, 14, 15. Goe ist weiterhin abgeschlagen. Ich glaube, dass sich alle drei Mannschaften da im Geiste bei Elsenborn bedankt haben, dass Elsenborn das Spiel gegen Goe mit 2-1 für sich entschieden hat. In Unterzahl nämlich. Also sonst wäre das noch ein ganz schwarzes Wochenende geworden. Aber klar, der erste Abstiegsrang, der ist ja im Prinzip schon für Goe reserviert. Es gibt aber noch einen zweiten direkten und es gibt womöglich dann noch die Abstiegsrunde. Also eigentlich von den drei Mannschaften wird sich Stand jetzt nur eine retten. Und das könnte auf jeden Fall bis ganz zum Schluss spannend werden, auch für den KSC Lonzen.
Was würdest du denn jetzt tippen, wenn du an die drei Mannschaften denkst, wer von den dreien ist dann am ehesten in Gefahr? Wir werden ja über Lonzen jetzt gleich noch sprechen, da war es ja auch dann, die hast du ja am selben Wochenende gesehen wie die zweite Garde des FC Eupen.
Genau, Lonzen habe ich am Sonntag gesehen. Es ist auf jeden Fall eine schwierige Frage und ich glaube, die Antwort liegt einfach in den direkten Duellen. Und da hat Eupen B eigentlich im Moment die schlechtesten Karten, weil sie sowohl gegen Lonzen als auch gegen Hombuch verloren haben, während Lonzen seinerseits gegen Hombuch gewonnen hat. Aber ich glaube, dass sich dieser Abstiegskampf da im Endeffekt wirklich nur durch die direkten Duelle entscheiden wird, weil keine der drei Mannschaften so zuverlässig punktet, dass es von selber daraus schaffen würde ohne die direkten Duelle. Aber sowohl Lonzen als auch Eupen habe ich am Wochenende gesehen und muss ganz ehrlich sagen, also bei Eupen in der ersten Halbzeit, dass sie einfach so typische Kellerkinder sind, die, wie hat es Tom Strumpfler nach dem Spiel in Lonzen gesagt, einfach Scheiße am Schuh haben, die extremes Pech haben, wie Eupen dann zum Beispiel in der ersten Halbzeit, du machst das Spiel, wirst dann aber für jeden einzelnen deiner Fehler direkt bestraft. Und bei Lonzen war es ganz einfach so, sie hatten unfassbar viele Chancen und haben keine davon reingemacht.
Glaubst du denn, dass für Lonzen sprechen könnte, dass zumindest der Verein und Teile der Mannschaft eben auch die Erfahrung aus dieser dritten Provinzklasse haben und jetzt auch nicht unbedingt zum ersten Mal in einer ähnlichen Situation stecken?
Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den du ansprichst, zumal ja zwei Spieler, die diesen Abstiegskampf in den letzten Jahren schon mitgemacht haben, jetzt wieder mit dabei sind. Pierre Schmitz und Robert Schlinkmann, die können ihre Erfahrung auf jeden Fall den jungen Spielern weitergeben. Das haben wir auch schon oft besprochen hier im Podcast. Und fußballerisch macht mir das auch Mut, weil Lonzen wirklich guten Fußball gezeigt hat. Also das hat Tom Strumpfler im Interview nachher auch nochmal bestätigt. Jetzt habe ich ihn gerade ernsthaft wieder Tom Brandt genannt, was ich gestern im Radio schon live gemacht habe.
Das ist wie mir letzte Woche, habe ich einen Haufen Leute Rummer genannt, obwohl kein Rummer auf dem Platz stand.
Ja, aber ich meine, ich schreibe seit 7 Jahren über Lons und ich habe noch nie Tom Brandt mit Tom Strumpfler verwechselt. Die sehen sich erstens nicht ähnlich, spielen nicht auf derselben Position. Wie zur Hölle verwechsel ich die jetzt zweimal innerhalb von 24 Stunden? Egal. Auf jeden Fall, Tom Brandt war gar nicht dabei. Tom Strumpfler hat nachher im Interview auch gesagt, sie spielen einen guten Fußball. Und das meinst du vielleicht mit Blick auf die Tabelle nicht, aber es ist halt einfach so. Und das kann ich absolut bestätigen. Es lief bei Lonzen im Prinzip sehr viel, sehr richtig, bis in den 16er bzw. in den 5-Meter-Raum. Und dann verließ sie wirklich das Können, das Glück, die Durchschlagskraft, eigentlich alles Mögliche, weil wenn du die Chancen siehst, die waren auch so facettenreich und abwechslungsreich, also mal war es eine Ecke von Pierre Schmitz, die Tom Strumpfler, ich meine auch wirklich Tom Strumpfler, aus gefühlt 20 Zentimetern freistehend vorm Tor irgendwie noch daneben köpft und Gerd Malmodier, der Ex-Präsident der Lonzener, der stand in einem relativ guten Winkel zum Tor und meinte nachher zu mir, ich glaube, die hätte sich von selber noch mit dem Innenpfosten reingedreht, die Ecke, wenn Tom Strumpfler da nicht dran gewesen wäre. Was wiederum Tom Strumpfler nachher noch mehr Leid eingebracht hat. Aber dann gab es auch eine Szene von Ludwig Bühler, der auch ganz knapp vorm Tor freistand und den Ball eigentlich nur noch reinschieben braucht und die Flanke dann aber noch annimmt, nochmal sich den Ball zurechtlegen. Dann war aber schon ein Verteidiger da und grätscht den Ball weg. Also die Szene dann auch wieder. Passé, Fabrice Emmonsgast hatte einige Chancen. Leon Kohnen hatte einige Chancen. Also da war von allem was dabei. Aber in einer Sache waren sich alle diese Chancen im Prinzip einig, in Anführungszeichen, nämlich, dass sie nicht reingingen.
Der Gegner hat es dann einfach besser gemacht?
Mit seiner einzigen Chance. Wow. Beziehungsweise mit einer Chance von zweien. Aber bis dahin war es die einzige. Ein Ball von der rechten Seite, wo der Stürmer Noé Spoden, der wirklich wie so ein kleines Laufwunder ist, der läuft die ganze Zeit vorne weg. Mhm. Das habe ich auch schon gegen Büllingen und gegen Wallhorn gemerkt. Der dann aber noch scheitert an Marvin Grote-Klaas im Tor. Und dann steht aber Morgan Dohonje an der richtigen Stelle und schiebt den Ball ein. Das war bis dato, 39. Minute, das einzige Mal, dass Houtfani in den Strafraum der Lonzner kam. Und es sollte bis zum Ende des Spiels auch die einzige von zwei Chancen sein. Die andere hat Houtfani dann vergeben, aber das ist natürlich extrem bitter und Tom Strumpfler meinte im Interview nachher auch, also der logische Score wäre eigentlich 10-1 gewesen und im Endeffekt ist es 0-1 und dann merkst du wirklich, welche Mannschaft ganz unten drin steht und das stand einfach ganz groß über dem Spiel des KSC Lonzen, diese Pechsträhne, das war wirklich unglaublich, so ein Chancenbuch habe ich selten gesehen.
Ja gut, auf der anderen Seite, ich weiß nicht mehr, welcher AS-Trainer das war, aber irgendeiner von denen meinte auch, wenn wir uns keine Chancen erspielen würden, dann würde ich mir Sorgen machen.
Was wiederum bedeutet, dass Lonzen auf einem guten Wege ist und damit im Abstiegskampf am Ende als Sieger rausgehen würde. Es sei ihnen auf jeden Fall gegönnt. Jetzt machen wir uns Eupen zum Feind, merke ich gerade. Aber das würde dann auf jeden Fall für den KSC Lonzen sprechen.
Ja, hoffen wir einfach, dass eine von den beiden Mannschaften sich über die Abstiegsrunde rettet, weil ich glaube nicht, dass irgendwer in Horbuch sich das hier anhört.
Ja, das kann durchaus sein. Vielleicht gibt es die Abstiegsrunde ja nicht und zwei Mannschaften von den dreien retten sich noch. Aber so viel zu diesem Wochenende. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwie was auf dem Magen liegen hast oder ob wir ins Tippspiel übergehen sollen.
Wir können sehr gerne ins Tippspiel übergehen.
Naja, sehr gerne, glaube ich dir. Ne?
Ja, da muss ich wohl, bevor wir jetzt auf uns eingehen, sagen, Robin Kolaris ist ein Tippspielkönig. Der hat die letzten zwei Wochen jeweils weniger Spiele als wir getippt und hat trotzdem mehr Punkte gemacht.
Ja. Das ist peinlich. Und bei Lonzen und Fania habe ich 1-1 getippt. Ich hätte ein einziges Tor gebraucht vom KSC Lonzen. Die Chancen waren ja da. Dann hätte ich da gewonnen. Da habe ich keinen Punkt gemacht. Du allerdings auch nicht. Trotzdem hast du insgesamt am Wochenende 8 Punkte gemacht. Ich nur 2. Extrem peinlich. Aber so ist es halt. Deswegen baust du deinen Vorsprung auf 6, 8
Punkte? Nee, auf 8 Punkte jetzt wieder. Auf ich hatte noch 2 übrig, sind jetzt 6 dazugekommen.
Genau. Ja. Und wir tippen auch gar nicht so viel am kommenden Wochenende.
Stimmt, wir haben noch nur 2, wie man so schön sagt, hier in der Ecke. Und das geht los am Samstag und höchstwahrscheinlich mit einem PPP-Ausflug. Es ist selten genug, dass wir zusammen unterwegs sind.
Das ist wohl wahr. Ich kann mich gar nicht an das letzte Spiel erinnern, das wir zusammen geschaut haben, ehrlich gesagt. Das ist schon ziemlich lange her. Mhm. Aber es gibt ein PPP-Ausflug-Revival bei Rocherath gegen Emmels. Boah, ich war schon lange nicht mehr in Rocherath. Ich glaube, das letzte Spiel, das ich in Rocherath geschaut habe, war kurz vor Weihnachten in Rocherath-Wallhorn.
Also standen noch in der da noch P2. Die Bäume?
Glaube ich.
Weil die stehen nicht mehr.
Ach so.
Hinter der Trainergeraden. Da ist ja die ganzen Bäume und
also
die sind nicht mehr da.
Würde ich jetzt behaupten, dass die noch da standen, zumal das ja schon etwas länger her ist, weil Wallhorn da noch in der P2 war. Und das war kurz vor Weihnachten, also das ist im Prinzip dann jetzt 2 Jahre her.
Da standen die garantiert noch.
Und dann bin ich halt jetzt wieder da. Deswegen gilt mir auch jetzt das Vorrecht bei Rocherath gegen Emmels. Und ich glaube, dass sich der Negativtrend der RUS Emmels da fortsetzen wird. Das ist aber nicht das große Spektakel, würden dass wir uns auch spätestens in der zweiten Halbzeit fragen, was wir da bei wahrscheinlich gefühlt minus 20 Grad überhaupt machen. Mhm. Dass Rocherath allerdings gewinnen wird und zwar mit 1-0.
Ich sehe ein 0-0. Denselben Fragen in der zweiten Halbzeit.
Okay.
Weil Rocherath sich im Moment so unfassbar schwer vor dem gegnerischen Tor tut. Und ich glaube, dass sich das eben auch noch ein bisschen weiterziehen wird. Ja, und bei Emmels haben wir eben schon drüber gesprochen, die tun sich ähnlich schwer. Und ja, für einmal das 0-0-Tipp vielleicht sogar in der Wahrscheinlichkeit akkurat sein könnte, will ich den auch mal getätigt haben. Was ist denn das zweite Spiel, was wir haben?
Das zweite Spiel ist nur einige Kilometer entfernt und ich könnte eigentlich da schlafen bleiben, denn es ist Büllingen gegen Elsenborn am Sonntagnachmittag und da glaube ich, dass Büllingen den zweiten Sieg in Folge einfährt, nachdem sie jetzt gegen Wallhorn gewonnen haben und der Union damit die erste Niederlage in der Saison überhaupt zugefügt haben. Und das wird sich fortsetzen bei Büllingen. Sie werden eine 6-6 machen und sie werden Elsenborn mit 3-2 besiegen.
Ich drehe das Ergebnis 2-3.
Ah, dein typischer 3-2-Tipp. Ja, also Christoph, ich fand es eine sehr interessante Folge. Ich bedanke mich dafür, dass du dich auf die Diskussionen eingelassen hast. weil dieser Spieltag halt auch wirklich einiges an Gesprächsstoff und Themen geliefert hat. Hoffen wir mal, dass das so weitergeht.
Ja, das hoffe ich auch. Und ihr könnt euch natürlich auch gerne daran beteiligen. Also auf Feedback sind wir da auch immer gespannt, denn wir haben ja nicht die Wahrheit gepachtet, wie man so schön sagt.
Ja, also wenn ihr anderer Meinung seid, was Bütchenbach angeht, was Uttler angeht, was überhaupt irgendwas angeht, was wir hier besprochen haben, schreibt uns eine WhatsApp, schreibt uns auf Facebook in den Kommentaren. Das könnt ihr auf jeden Fall gerne machen. Oder sprecht uns am Platz an.
Genau, das oft noch am einfachsten.
Ganz genau. Bis dann.
Tschö.
Das war PPP, der Provinzklassen-Podcast. Direkt am Ball, direkt vom Platz, direkt ins Studio.